Gott segne uns. Wir fahren fort mit der Anbetung, den Lobpreis. Wir wollen heute uns Gedanken machen über das Leiden. Das Leiden gehört mit zur Anbetung. Da drückt man etwas aus, was viele Leute gar nicht verstehen. Also, indem ich leide, preise ich den Herrn ohne Worte, mit Taten, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Erlebnissen. Heute spreche ich über das Geheimnis des Leidens. Ich möchte ganz herzlich einladen noch, gar Freitag um 11 Uhr und abends ist kein Gottesdienst, dann Samstag wieder. Samstag heißt es ja der stille Samstag, der Karsamstag. Also so still ist es gar nicht. Jesus hat unheimlich viel getan am Samstag. So, und wir werden darüber einiges hören. Und dann am Sonntag früh, Ostersonntag, ich lade dich ganz herzlich ein zum Ostergottesdienst. Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Wir sind mitten in der Karwoche und heute ist das Thema Leiden. Eigentlich am Mittwoch ist nicht viel passiert, zumindest wir wissen nicht aus der Lebensgeschichte Jesu, was er noch gemacht hat. Aber er wird sich erholt haben, wird Kraft geschöpft haben und dann wird er also mit seinen Jüngern noch einige Details durchgesprochen haben. Wenn er wiederkommt, was dann passiert? So, also es sind ein paar Dinge, die haben eine gute Zeit gehabt. Der Herr Jesus hat auch Urlaub gemacht. Er sagt doch manchmal seinen Jüngern, ruhet ein wenig. Also bevor der große Kampf gestartet hat, hat er noch einmal tief Luft geholt. Also deshalb haben wir Mittwoch nicht viel Bericht über das, was geschehen ist, aber es wird was geschehen sein. Dann am Donnerstag, da ist der Tag der Gemeinschaft, also wo er das Brot bricht, das Abendmahl feiert und den Jüngern die Füße wäscht. Und dann natürlich geht es voll in die Arena, der Sieger betritt die Arena. Das war das Thema gestern, am Sonntag. Das Leben, ihr Leben hat nicht nur positive Seiten, so dass man nur immer Halleluja singt den ganzen Tag. Nein, das Leben hat nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Das Leben hat auch Schattenseiten und nicht nur Lichtseiten. Manche Leute denken, wenn du Kind Gottes bist, hast du keine Schattenseiten. Nein, da gibt es auch sehr viel Schatten. Je mehr du im Licht Gottes stehst, desto mehr siehst du die Schatten dahinter hinter dir. Desto länger werden sogar die Schatten unter Umständen. Jesus, er erduldet das Kreuz, die Schmerzen. Das ist alles, was am Freitag, Karfreitag geschehen ist. Wir werden am Karfreitag darüber ein bisschen mehr hören. Aber das gehört dazu. Wer von der Liebe singt, kann vom Kreuz nicht schweigen. Das ist also eine ganz klare Botschaft. Das Kreuz gehört zur Liebe. Das Bittere gehört immer dazu. Weißt du, am Anfang ist alles schön und süß und lieb. Und dann kommt der bittere Ernst. Der Kampf. So. Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. Diese Leidensschule, das war die Schule Gottes, die Schule des Gehorsams. Er lernte Gott zu gehorchen an dem, was er litt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist also, was Leiden bewirkt. Die positiven Seiten des Leidens, wir sprechen ja über die Auswirkungen des Leidens, das Geheimnis des Leidens. Was habe ich davon? Wir müssen leiden. Wir müssen ständig, permanent kämpfen, den guten Kampf des Glaubens, sonst wird das nicht erspart. Aber wozu das alles? Wir lernen Gehorsam, Selbstdisziplin, Selbstachtung, Selbstbewusstsein, all diese Dinge. Leiden führt zum Gehorsam, härtet einen ab. Du wirst abgebrüht, mit allen Wassern gewaschen. Doch, das gehört dazu. Mal kalte Dusche, mal warme Dusche, mal heiße Dusche wieder. Und das härtet einen ab. Und dann zischt man wieder und dann ist wieder ruhig alles. Der Herr Jesus, der hat all das durchgemacht. Die ganzen Gefühlsschwankungen. Und zum Leben gehören Gefühle dazu, dass du manchmal himmelhoch jauchzen bist. Und da sieht man, beim Sonntag, er zieht nach Jerusalem ein. Und alle jubeln und jauchzen zu, Hosianna und so weiter. Und dann kommt wieder Karfreitag, kreuzige ihn. Leiden gehört zum Leben dazu, zum christlichen Leben dazu. Als der Herr zum Ananias sagte, du sollst zum Saul von Tarsus gehen und ihn bekehren, dann sagte er, oh Herr, ich habe Angst. Ich habe gehört, dass dieser Mann ein sehr gemeiner Mann hat, sogar Haftbefehle für mich und für uns hier als Gemeinde in Damaskus. Und hör mal, was Jesus sagt oder der Heilige Geist sagt. Ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss, dieser Saul von Tarsus. Das gehört dazu. Ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Vielleicht hat Gott noch dir gar nicht gezeigt, wie viel du noch leiden musst, durch was du noch durch musst, was du noch ertragen musst, was du noch verkraften musst. Ich hätte vieles lieber im Voraus gewusst, wenn ich ein Wahrsager gewesen wäre oder wenn ich alles hätte die Zukunft lesen können. Aber du weißt es nicht. Du gehst einfach durchs Leben und du erfährst so, ich werde ihm zeigen. Leute müssen mir nichts zeigen. Gott zeigt einem. Gott hat dem Saul von Tarsus gezeigt, wie viel er noch leiden muss. Hat gar nicht gewusst. Hat dreimal gebetet, lieber Gott, nimm mir diesen Pfahl aus meinem Fleisch, das tut mir so weh. Und Gott hat es nicht weggenommen. Und weißt du, was der Herr gesagt hat? Bruder, lass dich an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber ich will ihm zeigen, nicht du Ananias und nicht die Brüder und nicht die Schwester und nicht die Juden und auch nicht die Griechen werden es dir zeigen. Ich, der Herr, werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Es wird ihm schwer sein, gegen diesen Stachel auszuschlagen, hat der Herr gesagt. Er wird es nicht los. Da hängt so ein Päckchen, was er noch trägt. Und wir tragen alle irgendwo ein Päckchen. Das Geheimnis des Leidens ist mein Thema. Und ich frage mich manchmal, warum muss ich als Christ leiden? Was für einen Zweck verfolgt der liebe Gott? Denk an eine Perle. Da dringt so Sandkörnchen in die Muschel hinein und dann bildet sich so eine Schale und das wird eine köstliche Perle aus dieser Perle. Also man kämpft, man isoliert. Ja, dieses Staubkörnchen, man will das wegschaffen und indem man wegschaffen will und beseitigen will, wird es eine Perle werden. Und das neue Jerusalem ist nicht auf Edelsteine aufgebaut, sondern auf die Perlentore. Das neue Jerusalem ist auf Perlentore aufgebaut, auf Menschen, die ja gelitten haben. Und das müssen schon gewaltige Perlen sein, dass so das Damaskustor und das Misttor und das Schafstor und das Jaffa-Tor, alles auf diese Perlen aufgebaut ist, als Fundamentsteine. Es wird dir schwer sein, Bruder Paulus, dagegen auszuschlagen. Und du wirst ständig Verfolgung haben. Und jetzt überleg einmal, warum hat Saul von Tarsus Verfolgung gehabt? Er hat so viele Christen in Not gebracht. So viele Christen in Schwierigkeiten gebracht. So viele Christen sogar vielleicht zum Abfall gebracht. Und jetzt muss er die Rechnung bezahlen. Der Herr hat ihm alle Sünden vergeben. Also für die Ewigkeit ist das Problem gelöst. Da muss man sich keine Gedanken machen. Aber hier, solange man im Fleisch lebt, und dieser Pfahl im Fleisch, das war ja hier unten im Körper, nicht im Geist und nicht in der Seele, im Fleisch war das. Und Paulus wird leiden vor allem dafür, was er den Christen angetan hat. Und wir müssen uns auch immer wieder fragen, warum leide ich das? Hör mal, die Bibel sagt, mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird uns gemessen. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werden. Und er hat jetzt nicht nur gerichtet, sondern der hat jetzt sogar die Leute in Schwierigkeiten gebracht. Und jetzt muss er büßen. Also du wirst an vielen Sachen nicht vorbeikommen, auch als Christ, obwohl dir deine Sünden vergeben sind. Und ich will es zur Realität euch zurückrufen, liebe Geschwister. Denn wenn wir Christen werden, wir denken, ach, der Herr hat mir alle meine Sünden vergeben, jetzt muss ich gesund werden. Jetzt muss ich erfolgreich sein. Jetzt muss ich stark sein. Da sind wir alles. In Gott. Im Glauben. Aber hier im Fleisch. Ich muss dagegen kämpfen. Wenn ich meine Leber durch Saufen kaputt gemacht habe oder durch irgendwelche andere Dinge, Probleme eingebrockt habe, die muss ich auslöffeln, was ich mir eingebrockt habe. Deshalb, wir müssen dann an uns selber arbeiten. Aber die Seele ist in Gott geborgen, der Geist bekommt durch den Heiligen Geist Kraft und ich schaffe schon mit Gottes Hilfe. Das ist das Geheimnis dabei. So, ich möchte dir die Wahrheiten Gottes verkündigen und manche heilige Kühe schlachten so Land auf, Land ab, so in der Christenheit verbreitet werden. Also, wenn du Christ bist, du musst gesund werden. Nein. Wenn du krank gelebt hast, sündig gelebt hast, ja, dann rächt sich das. Weißt du, deine Sünden sind vergeben. In der Ewigkeit, vor die Ewigkeit gesehen. Jesus vergibt alle deine Sünden. Und das betrifft immer deine Ewigkeit. Es ist schön und es ist Gnade, wenn Gott sich erbarmt auch noch zu Erdenzeiten, zu für meine Lebzeit. Und vor allem, er erbarmt sich nicht, sondern ich muss die Dinge aufarbeiten, die Dinge in Ordnung bringen, hier im Leben. Denn was du hier gesehen hast, das wirst du auch ernten. Das ist das Gesetz der Natur. Das ist das Gesetz der Natur. Wenn du ja jemanden fertig gemacht hast, du wirst auch selber fertig gemacht werden. Wenn du verfolgt hast, du wirst auch verfolgt werden. Wenn du hier nicht vergibst, wird auch drüben nicht vergeben. Also das heißt drüben in der Ewigkeit nicht, sondern du wirst hier keinen Frieden haben. Du wirst ständig damit konfrontiert werden. Ständig kommst du mit diesen Leuten in Berührung. Und ich trete einen Beweis an, dass wir müssen unsere Probleme hier verarbeiten. Wir müssen unsere Probleme hier verarbeiten. Deine Bekehrung rettet dich nicht vor deiner Bestrafung zu Lebzeiten. Das Leben, das ist der Fleisch, das ist das Irdische, das Sichtbare. Wenn du liederlich gelebt hast, dann trägst du die Folgen des Lebens. Wenn du dein Geld zum Fenster rausgeschmissen hast, versoffen, verhurt, verprasst wie der verlorene Sohn, dann bist du auch bei den Schweinen am Schluss. Und dann, du kannst umkehren, jetzt kommst du nach Hause, aber du kriegst kein neues Erbe zu Hause mehr, sondern du lebst von der Gnade des Vaters, von der Gnade Gottes. Also, die Rechnung wird bezahlt, hier. Die Ewigkeit ist bezahlt durch Jesus Christus. Wir müssen das immer ganz schön auseinanderhalten. Ich denke nur an den Tschecher, und das gehört auch zum Karfreitag, zu der Karwoche. Links und rechts hängen zwei Verbrecher. Ob das Verbrecher waren, ist es dahingestellt, es waren Schächer. Schächer kommt vom Schächten, also die Schlachtung, die die Juden die Tiere, also schlachten, die schächten die Tiere, schneiden schnell die Gurgel durch, das ist Ausblut, also Blut dürfen die Juden nicht verwenden, benutzen, das Blut soll ausgegossen werden. Und die zwei Schächer am Kreuz, das waren nicht Diebe, wie manchmal Leute übersetzen oder schreiben. Das ist nicht wahr. Das waren Schächer. Das waren orthodoxe Juden, die einen reinen Gottesdienst haben wollten, die sich für den reinen Gottesdienst eingesetzt haben. Und ja, die wurden erwischt, dass die nicht so schlachten, wie die Römer vorschreiben, sondern auf der jüdischen Art. Die werden geschächtet. Bis heute schächten die Juden Tiere und Opfertiere und auch die Moslems. Und die sind schuldig worden, denn die sind jetzt bestraft dafür und sie hängen jetzt am Kreuz. Und die fluchen zuerst Jesus und sagen, guck mal, das ist Gott, wer hat uns nicht geholfen, wir wollten die reine Religion. Sie waren Fanatiker und wir büßen manchmal für unseren Fanatismus. Manche Märtyrer bringen sich selbst zu Märtyrium und fordern heraus, die provozieren. Als ich in Indien war, in eine muslimische Gegend. Meine Frau rief an, weißt du nicht, bei euch ist ein Pastor erschossen worden. Hab ich gesagt, habe ich bei uns auch gar nicht so viel gehört. Und dann habe ich den Bruder gefragt, steht da nichts in Nachrichten? Also ich höre ja keine Nachrichten so dort oder habe keine Zeit, Nachrichten zu hören gehabt. Ist da was passiert? Ja, vielleicht 15, 20 Kilometer weg, wo wir waren, ist ein Pastor erschossen worden. Dann sagt der Bruder, der mich begleitet, sagt, der hat auch verdient. Sage ich, wie bitte? Ja, der Bürgermeister von dem Ort hat gesagt, oh, hör mal, wenn die Moslems beten, dann schalt nicht dein Lautsprecher ein und posaune hinaus das Vater unser und sonst was. Du kannst das Wanderzeit machen. Der Bürgermeister hat gebeten, beruhige dich, mäßige dich, sei nicht so extrem. Ja, wenn die das machen, mache ich auch zu der gleichen Zeit. Mach nach denen, nachdem die fertig sind. Nein, aber er hat sie nicht unterbringen, nicht beruhigen lassen. Und dann kam irgend so ein Killer und hat ihn dann erschossen. Und dann wundern wir uns, warum dieser Bruder oder diese Person das und das erlebt hat, weil er so fanatisch ist, religiös fanatisch. Und wir müssen vorsichtig sein, denn Fanatismus zahlt sich nicht aus. Und es gibt viele religiöse Fanatiker, die dann für ihren Glauben in den Tod gehen, aber das wollte nicht der Herr und das war nicht Gottes Wille. Und wir müssen vorsichtig sein. So, dann, und die diskutieren am Kreuz. Am Kreuz unterhalten sich die drei, Jesus und die zwei Schächer. Wir verdienen unsere Strafe. Wir bekommen das, unsere Strafe. Wir bekommen das, was wir verdient haben. Aber der. Und dann bekennt sich der eine zu Jesus und sagt nochmal, warum leidest du? Du leidest ja auch unschuldig. Ja, ich leide für die Sünden dieser Welt. Nicht für meine Sünden, nicht was ich eingebrockt habe, sondern ich leide für die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt ist, also und dergleichen. Und dann bittet ein Schächer und sagt, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und das Interessante ist, und Jesus sagt, ja, ich werde es tun, du wirst noch heute mit mir im Paradiese sein. Wir kennen diese Sprüche und diese Zusagen, diese Verheißungen. Aber die sind nicht vom Kreuz runtergenommen worden. Ihre Knochen wurden sogar gebrochen. So steht es in der Bibel, damit sie schneller krepieren, schneller sterben. Ihre Knochen wurden gebrochen. Und trotzdem sagt Jesus, du wirst mit mir im Paradiese sein. Verstehen wir, um was es geht? Es geht nicht um körperliche Erlösung, sondern zuerst mal um die geistige und geistliche und seelische Erlösung. Und als der Schächer nachher aufwachte im Jenseits, der war bei Jesus, der war da genau dort, wo Jesus war, in der Herrlichkeit, im Paradies. So, wir werden nicht verschont von vielen Dingen. Viele Christen glauben, wenn sie sich bekehren, dann wird alles wieder gut, sie werden geheilt. Es ist Gnade, wenn das passiert. Ich sage das, es ist Gnade. Aber du hast keinen Anspruch. Du hast kein Recht. Ja, aber das sind die Verheißungen. Die meisten Verheißungen gelten für drüben. Weißt du, du wirst Erfolg haben, aber vielleicht gar nicht hier, drüben. Aber viele denken, ja, das wird alles in Ordnung werden. Und ich warne euch, seid nicht verrückt. sonst kommt die in der Teufelsküche, dann fängt er an, Gott zu zweifeln. Genau das ist, was der Teufel will. Wenn du an Gott glaubst, weißt du, deine Familie, deine Beziehungen, die werden unter Umständen nicht in Ordnung. Es kann durchaus sein, das ist nicht in Ordnung. Da ist zu viel dazwischen gekommen. Die Sünde, was alles da passiert ist, dass alles auseinandergebrochen ist und kaputt gegangen ist, die Schuld ist vergeben. Aber dass jetzt unbedingt alles in Ordnung kommt, ist nicht gesagt. So ich jemand betrogen habe, du kannst nicht mehr alles wieder gut machen in diesem Leben. Aber die Gnade Gottes macht es im anderen Leben gut. Jesus hat dir deine Sünden vergeben und jetzt versuchst du vielleicht auf der anderen Art und Weise etwas gut zu machen oder in Ordnung zu kommen. Denn wenn so wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Es ist eine ganz fromme Illusion und frommer Wunsch und so weiter. Das wird alles wieder gut. Hier nicht. Und ich erlebe es immer wieder in der Seelsorge und muss die Leute auf den Teppich zurückholen und sagen, liebe Geschwister, seid vernünftig. Müsst nicht so verrückt sein und mit aller Gewalt den Mann, die Frau, die Kinder zurückzuholen. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Überlass es Gott. Und in dem Augenblick, wo du aufhörst zu kämpfen, beginnt Gott für dich zu streiten und bringt Gott die Dinge in Ordnung. Und wenn du es loslässt, das meiste ist das Problem, wir lassen nicht los, wir denken, wir müssen beten und kämpfen und nein, lass Gott arbeiten und lass Gottes Zeit kommen und Gott arbeitet. Und Gott arbeitet ganz genau. Hier beginnst du dein Leben zu ordnen mit Gottes Hilfe. Und das beginnt, fang an mit dir selber zu arbeiten, an dir selbst zu arbeiten, wieder gut zu machen, so gut du das kannst, Frieden zu machen mit dir selber. Herr, ich überlasse dir, dein ist die Rache, dein ist die Sache. Ich denke nur zum Beispiel Josef in Ägypten, dieser Patriarch. Er hat seinen Brüdern vergeben, aber die Brüder waren noch gar nicht da. Der hat innerlich abgerechnet, er hat sein Vaterhaus vergessen, hat seine Familie vergessen, hat vergessen alles, was da war. Und erst dann fing an, Gott zu arbeiten. Plötzlich kommen da die Brüder angekrochen. Wir sind Söhne eines gottesfürchtigen Mannes. Verstehst, kamen sie. Und Josef wusste ganz genau, dass sie das nicht sind, was sie sagen. Und so, nachdem er mit Gott klar Schiff gemacht hat, fing Gott an die Brüder zu arbeiten. Und das vergehen 20 Jahre. Und deshalb, wie löst Gott die Probleme? Zuerst einmal werden die Probleme in der Ewigkeit gelöst für dich. Und wenn du dann abgehakt hast, die Sachen zu den Akten gelegt hast, nicht mehr nachträgst, nicht mehr zornig bist, nicht mehr bitter bist, kein Groll in deinem Herzen hast, stell mal vor, die werden 5 Jahre früher gekommen. Josef war noch voller Zorn, voller Wut. Denen zeige ich, pass mal auf, denen drehe ich den Hals um. Die haben mir das alles mir zugefügt. Und deshalb sitze ich im Gefängnis. Deshalb bin ich als Sklave. Nein, die kamen, als er reif war für Vergebung. Deshalb, Vergebung kannst du auch nicht zwingen. Du musst dich versöhnen. Du musst Frieden bringen. Nein, beide Seiten müssen reif werden zur Vergebung, zur Versöhnung. So, und da, als alles aufgearbeitet wurde, als er alles vergessen hatte, da stellt Gott wieder die Dinge her. Auch der arme Jakob, der denkt an meinen Sohn Josef, der ist schon längst tot, die wilden Tiere haben ihn gefressen. Und plötzlich bekommt er den Sohn wieder, nachdem das alles aufgearbeitet worden ist. Du bekommst dein Leben, dein Besitz, alles, was Gott dir zugedacht hat und alles, was er für dich vorbereitet hat, das kriegst du wieder, wenn du es aufgearbeitet hast. Und deshalb ist das Leid da, dieser Schmerz da. Seine Brüder kommen nach Ägypten und er muss ihnen dann Vergebung zusprechen, weil er von Gott Vergebung bekommen hat. Dann sagt der Brüder, ihr müsst keine Angst haben, es passiert gar nichts. Gott hat mir vergeben, Gott hat Gnade geschenkt, das war von Gott sogar vorgesehen. Weißt du, Josef hat eingesehen, das, was mit mir passiert ist, ist von Gott geplant. Das war Gottes Wille so, das war nicht ein Verbrechen. Dann plötzlich siehst du das Verbrechen nicht mehr als Verbrechen. Das ist Gottes Vorsehung gewesen, dass ihr werdet alle verhungert. Aber jetzt hat Gott Gnade geschenkt. Guck mal, jetzt habt ihr das schönste, beste Landstück in Ägypten. Alles gehört jetzt euch. Lasst euch nieder und macht die Sache gut. Auch Jakob. Jakob hat seinen Vater betrogen, seinen Bruder betrogen. Und Gott ließ auch da alles wieder gut machen. Und das sind auch Jahre vergangen, nachdem er sein Lehrgeld bezahlt hat. Der wurde vom Laban nach Strich und Faden betrogen. Um seine beiden Frauen. Der musste 14 Jahre dafür arbeiten. Er musste leiden und lernen. Guck mal, das habe ich zugefügt meinem Vater, meinem Bruder und jetzt büße ich. Und er hat nicht gehadert. Ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass wir lernen, wenn wir merken, ich leide, dass wir gar nicht groß hadern. Warum hast du mich daraus geführt? Warum ist mir das passiert? Dieses ganze Warum-Fragen, dass wir gar nicht fragen, sondern sagen, Herr, gut, irgendwo wird was falsch gelaufen sein in meinem Leben und du ordnest die Dinge. Er wurde betrogen von seinen Söhnen, von 10 Söhnen sogar, nicht nur einer. Die haben sich verschworen gegen ihn und gesagt, Vati, wir haben das Kleid gefunden. Alle 10 wussten, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Also mit der Bekehrung beginnt ein lebenslanger Prozess der Wiederherstellung. Ein langer Prozess. 20 Jahre musst du einkalkulieren. 40 Jahre vielleicht. Wenn's manchmal ein ganzes Leben lang. Paulus hat an seinem Leibe gespürt, was es bedeutet, andere in Schwierigkeiten zu bringen, andere zu verfolgen, andere zu quälen, andere in Not zu bringen. Überleg einmal, wie viele Menschen sind durch dich in Not gekommen, in Zweifel? Wie viele sind vielleicht sogar vom Glauben abgefallen? Durch irgendwelche Verhaltensweisen. Weißt du, Gott hat nicht das Übel aus deinem Leben weggenommen deswegen, sondern er will zeigen, was Gnade ist. Sei gnädig, sei geduldig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Er muss sein Kreuz selbst auf sich nehmen, so wie der Schächer. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denk an mich, wie der Schächer. Oder hat die Verheißung vom Paradies, von einer anderen Welt. Und deshalb erträgt er das Leiden jetzt ganz anders. Er weiß, dieses ist nicht das Letzte. Das ist nur das Vorletzte. Leiden ist nur das Vorletzte in unserem Leben, ihr Lieben. Es ist nicht das Letzte. Auf uns wartet das Paradies. Deshalb, wenn wir gelernt haben zu büßen, büßen meine ich, das zu akzeptieren, mein Schicksalsschlag, was es ist, oder Unfälle und dergleichen, indem ich diese Dinge akzeptiere, was auch immer es sein mag. Und dann das Jesus übergeben und überlassen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Dieses Hiob-Denken. Du musst dem Kreuz begegnen, und zwar in aller Liebe. Nehmt das Kreuz täglich auf euch. Täglich musst du dein Schicksal auf dich nehmen. Dein Handicap oder dein Zustand, dein Umstand. Einfach auf sich nehmen. Und zwar täglich. Morgens, wenn du aufstehst schon, oh Gott, wie geht's mit uns jetzt weiter? Was essen wir? Was trinken wir? Wo wohnen wir? Wie gehe ich damit um? Wie werde ich mit dieser Sache fertig? Dann nehme es sein Kreuz täglich auf sich. So wie der Schächer. Wir bekommen, was wir verdienen. Das ist schwer einzusehen. Ich bekomme das, was ich verdiene. Das ist ein Zahltag. Das ist auf mein Konto. Das wird mir verbucht oder abgebucht. Ich bekomme, was ich verdiene. Und es ist ganz arg wichtig, dass wir als Christen lernen, uns abzufinden. Abzufinden. Und einfach, das ist Gesetz, wir sind in dieser Welt, wir sind unter dem Gesetz. Die Ewigkeit ist Gnade. Aber hier in dieser Welt, die Natur kennt keine Gnade. Naturgesetze kennen keine Gnade. Sind unbarmherzig. Fahr mit 180 in der Kurve und dann landest du auf dem Kirchendach. Wieder einer da irgendwo unterwegs. Und dann wundern wir uns, wo wir dann landen. Aber nicht dort, wo wir möchten. So. Wir müssen lernen, so wie der Schächer, wie Josef, wie Paulus, wir müssen lernen, zu unserer Vergangenheit zu stehen. Das war mein Leben, das ist mein Leben. Also Vergangenheit, da kannst du nichts mehr schön machen, nichts mehr schlecht machen. Du musst es akzeptieren, so wie das ist. Nicht übertreiben und auch nicht untertreiben. Das ist es. Das ist mir passiert, dort komme ich her. Das ist meine Geschichte. Du kannst deine Haut nicht verändern. Du kannst nicht dein Äußeres groß verändern. Du kannst dich ein bisschen liften. Ach, das ist alles. Die meisten heutzutage, wenn ich Amerikaner angucke, die sind alle fast geliftet. Verstehst du? Aber das ist das Einzige. Aber das ist nicht mehr echt. Irgendwann rächt sich das, dieses ganze Liften. So tun, als ob. Geh mit der Natur. Leb dein Leben weiter. Genieße jede Stunde. Danke Gott für jeden Augenblick deines Lebens. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und der löffelt, dieser Schächer löffelt, was er sich eingebrockt hat. Ich war so verrückt. Menschenskind, guck mal, Gott streitet jetzt nicht für mich. Und du merkst, weißt du, du kriegst keine Unterstützung von Gott. Gott hätte für den Schächer streiten können, denn er wollte ja richtig biblisch machen sogar. Und was ist passiert? Den haben sie erwischt. Und jetzt hängt er am Kreuz. Steh zu deiner Schuld, auch wenn es schwer war, das bin ich. Und gut, jetzt trage ich dieses Päckchen Und ich werde das aber in der Ewigkeit nicht behalten. Du wirst keine Krankheit in der Ewigkeit haben. Du wirst keine Sucht und keine Bindung in der Ewigkeit haben. Weißt du, du hast all diese Probleme. Du bist eingestiegen in eine Sache, hast dich mit etwas eingelassen, süchtig geworden. Und viele Leute, die gerade süchtig sind, die werden mit der Sucht nicht fertig. Gewöhn dich ab, mäßige dich, komm runter. Du kannst machen, was du willst. Und wirst unter Umständen gar nicht los, weil der Körper vergiftet und falsch programmiert ist. Aber das nimmst du nicht in der Ewigkeit. Deine Seele gehört Gott. Taste seine Seele nicht an. Dein Besitz kann angegriffen werden, deine Gesundheit kann angegriffen werden, deine Kinder können angegriffen werden, aber Gott erlaubt nicht, dass deine Seele angegriffen wird. Gott wacht über deine Seele. Deine Seele gehört Jesus und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Aber du musst das Kreuz auf dich nehmen. Ich habe mich kaputt gemacht. Ich habe falsch mich ernährt. Habe falsche Medikamente eingenommen oder zu viel eingenommen. Weißt du, wir müssen Realisten sein. Realisten auf dem Teppich runter. Sonst werden wir bitter, verstehen Gott nicht, fangen an mit Gott zu hadern. Warum hast du uns mich rausgeführt? Warum ist mir das passiert? Warum bete ich in die falsche Richtung? Warum hat mir niemand das gesagt oder mich gewarnt? Sobald Gläubige ihr Kreuz auf sich nehmen, Jesus nachfolgen und so weiter, gehen sie durch die Hölle in den Himmel. Durch die Hölle in den Himmel. Sie gehen zuerst mal richtig tief runter. Und die machen die Tiefe durch. Und trotzdem, auch in der Hölle genießen sie die Seligkeit. Welch Glück ist erlöst es an meine Seele. Und Gott, diese Tage gehen schnell vorbei. Im Englischen gibt es ein Lied, nur ein paar Meilen und wir sind zu Hause. Nur noch ein paar Meilen. Gar nicht weit. Das Licht sehe ich schon im Vaterhaus. Ich bin ein paar Meilen und ich bin zu Hause. Weißt du, wenn du das nicht verstehst, dann fängst du an zu zweifeln, kommt Unglaube und da wird dir der Himmel verschlossen. Du musst einfach trotz all diesen Dingen Freude am Herrn behalten. Deshalb, wir rühmen uns der Trübsale. Das ist Leiden. Trübsale ist nichts anderes wie Leiden. Rühm dich, das ist gut so. Ich bekomme, was ich verdient habe, wie der Schächer. Ja. Ich war so stur, so dickköpfig. Ich ließ mir nicht sagen, ich ließ mich nicht warnen. Und es ist passiert. Der andere Schächer, der hat keine Verheißung bekommen. Der hat sich nicht aus der Sache gestellt. Der hat weiter geflucht. Und ist ohne Hoffnung in die Ewigkeit gegangen. Welch ein Unterschied. Zwei hängen daneben. Der eine hat Glauben bekommen, hat eine Vision bekommen, eine Schau für sein Leben bekommen, hat eine Hoffnung bekommen, ich werde bei Jesus sein. Und der andere, gar nichts. Hoffnung und Erfahrung lehrt auch den Ungläubigen. Gerade der Ungläubige muss auch leiden, aber der hat keine Freude auf die Zukunft, weil er nicht Jesus hat. Das dauert, diese Freude ist nur kurzfristig, nur irdisch, nur vergänglich und man merkt, wie alles so schnell vergeht. Jesus gibt nur denen Ruhe, die an ihn glauben, die bekommen im Leiden diese vollkommene Seligkeit, diesen vollkommenen Frieden, diese Ausgeglichenheit. Sie bekommen Gottes Seligkeit. Das ist irgendetwas Geheimnisvolles, die Gottes Seligkeit. Das ist ein Wort, das es hier auf dieser Erde nicht gibt. Es gibt Seligkeit, das ist so verklärt, verliebt sein. Aber Gottes Seligkeit ist ein Geheimnis. Mittendrin im Chaos, Gottes Seligkeit. Die drei Männer im Feuerofen, die singen. Das war Gottes Seligkeit. Die loben Gott. Die müssen in den Feuerofen gehen. Der Ofen ist nicht erspart worden, obwohl sie gläubig waren. Obwohl sie sich zu Gott bekannt haben. Obwohl sie Gott geliebt haben. Obwohl sie Gott geehrt haben. Ihnen ist der Feuerofen nicht erspart geblieben. Oder auch in Daniel. Uns wird das Negative nicht erspart, liebe Leute. Wenn du das begriffen hast, brauche ich nicht mehr weiter predigen. Weißt du, das Kreuz hält dich. Das Kreuz trägt dich. Die beiden Schächer, beide fluchen, beide hadeten, beide lästerten und beide litten Schmerzen. Für beide wurden die Knochen gebrochen, aber der eine hat Hoffnung gehabt. Hoffnung auf die Seligkeit. Du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein. Sie waren Schächer, sie waren ja rabiate Menschen, Metzger waren das auf Deutsch gesagt, typisch jüdische Metzger. Und sie litten. Und am Anfang lästerten sie, aber in Bruchteilen von Sekunden ist das Schicksal gewendet für den einen. Er sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, Jesus von Nazareth. Weißt du, viele Leute, die zahlen direkt die Zeche, weil sie so fanatisch sind und Wir sollen vernünftig sein, auch in vielen Sachen. Weißt du, viele Christen sagen, ich gehe nicht zum Arzt, ich vertraue dem Herrn, der Herr ist gut, der Herr wird helfen. Es stimmt, der Herr ist ein Helfer. Und bevor du zu den Ärzten gehst, sollst du zuerst zum Herrn gehen und mit dem Herrn reden. Aber dann, wenn der Herr nicht hilft, Gott hat auch den Ärzten die Weisheit gegeben. Gott heilt mit der linken oder mit der rechten Hand. Verstehst du? Und wir müssen ehrlich sein und vernünftig sein. Und ich bin manchmal über manche Christen, vor allem Charismatiker und Pfingster, sehr enttäuscht. Die sind so versessen. Ich habe gebetet, Billy hat gebetet oder der und der hat gebetet. Ich muss gesund sein. Nein. Hast du auch alles getan, was du tun solltest? Hast du das Kreuz auf dich genommen? Bist du dankbar geworden? Weißt du, mit Danken ändern sich so viel in unserem Leben, wenn wir anfangen zu danken. Herr, ich danke dir für die Krankheit. Die Krankheit macht mich demütig, macht mich stille, macht mich bescheiden, bringt mich runter, bringt mich zur Wahrheit. Nun, fang an, für die Krankheit zu danken. Du wirst merken, plötzlich zerfällt das alles. Zerbricht das alles. Plötzlich hat die Krankheit keine Macht mehr an dir. Und wenn jemand keine Macht mehr über dein Leben hat, dann hast du plötzlich Macht über die Situation. Danken. Versuch es mal mit Danken. Dein Leid mit Danken zu tragen. Leid ist nur ein Zustand, wo Menschen allein auf sich gestellt sind. Weißt du, wo ist Gott? Wo war Gott, als das und das passierte? Es ist die andere Seite des Lebens. Es ist genauso da, wo kein Licht hinkommt, wo die Gegenwart Gottes nicht hinscheint. Das ist die andere Seite. Aber wenn du genau auf der anderen Seite genauso glücklich bist wie da auf der Sonnenseite und sagst, guter Gott, nach Regen kommt Sonnenschein. Es wird wieder gut werden durch die Gnade Gottes. Weißt du, es ist so wie mit der tropischen Hitze für Menschen aus kalten Ländern. Kalt, 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 kalt. Meine farbigen Brüder, also ich habe jemanden auf der Bibelschule gehabt bei uns aus Ghana. Plötzlich hat er Glatze gekriegt im Winter bei uns in der Schweiz, weil die Haare ausgegangen sind, weil das der Körper nicht verträgt. Verstehst du? Nur in einer warmen Gegend. Weißt du, plötzlich kalt. Und genauso viele Menschen, die aus der Kälte kommen, ein Eskimo, plötzlich da am Äquator irgendwo runterkommt und landet und so weiter. Auch etwas total. Und wir müssen lernen, mit diesen total extremen Seiten zu leben. Heiß. Und dann muss man sich überlegen, was mache ich in dieser Situation? Hitze und Kälte hängen immer von der Stellung der Erde, der Sonne und so weiter zu uns ab. Und so weiter. Im Leid kann auch der Mensch sich von Gott abwenden oder er kann im Leid sich Gott zuwenden. Und wenn ich genau die Christen angucke, viele sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen im Leid. Und als sie Erfolg hatten, war Jesus Christus futsch. So viele, die aus dem Osten kamen, aus Russland oder aus Rumänien. Also ich sehe manche Leute, denen wir geholfen haben, die waren brennend in Gott, als sie mit nichts dastanden. Aber als sie dann nachher alles hatten und sogar noch mehr als die hiesigen Leute hier hatten, dann haben sie Gott vergessen. Nur noch Arbeit, 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 Geld und Geschäft machen. Weißt du, Leid, ich habe festgestellt, Leid bringt viel mehr Menschen in den Himmel als Glück. Und Erfolg und Sieg. Weißt du, in der Not lernt man beten. Not ist die beste Gebetsschule. Da lernst du anhalten zu beten. Du hast einen freien Willen und du kannst aus der Krisensituation machen, was du willst. Du kannst es nach oben gehen, zu Gott, oder du kannst sagen, ich gebe alles auf, sag meinem Gott ab. In der Krise, hier kann der Mensch sich gegen Gott auflehnen oder sich Gott abgeben und übergeben und sagen, Herr, hier bin ich, ich kann nichts, ich bin verloren, hilf mir bitte, Heiland. Das Natürliche und das Geistliche sind totale Gegensätze und das offenbart sich gerade, wenn ein Mensch durch Tiefen gehen muss. Das, was einen glücklich machen soll, macht zuerst einmal unglücklich einen. Schau genau hin, das, was einen glücklich machen soll, macht zuerst einen unglücklich, traurig, niedergeschlagen. Was ihn nach oben bringen sollte, zieht ihn nach unten in die Tiefe. So viele Millionäre haben als Tellerwäscher angefangen. Ganz in klein, armselig. Du würdest es vielleicht gar nicht machen. Aber die haben jede Drecksarbeit auf sich genommen. Und die haben geschuftet, geschuftet und geschuftet. Sie haben jeden Nagel aufgehoben. Sie haben mit allem gerechnet. Das, was einen heilen soll, das macht ihn zuerst krank. Das, was einen stark machen sollte, macht einen schwach. Denk, und lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was macht der liebe Bruder Paulus? Oh Gott, ich möchte am liebsten ganz schwach sein. Hör mal seine, das sagt er, ich möchte ganz schwach sein, dann bin ich ganz stark. Stark sind nicht die Starken, stark sind die Schwachen, ihr Leute. Die Schwachen überleben das Chaos und das Durcheinander. Die Gegensätze in uns erzeugen zuerst mal Kampf und Widerspruch und Widerstand. Ich muss kämpfen und da komme ich auf den Geschmack, was Kampf ist. Teilerfolg, Sieg, Stück für Stück. Und ich lerne zu siegen. Mensch, das ist ein ganz tolles Leben. Das kann ich lösen und das kann ich lösen mit Gottes Hilfe. Und das löse ich mit Gottes Hilfe. Du wirst erstaunt sein, wie du Dinge überwindest plötzlich. Aber du fängst irgendwo klein an. Und Gott erlaubt es, dass du im kleinen Zustand irgendwo mal dich nicht empörst, sondern dich Gott stellst. Und der hilft mir. Der hilft mir. Der hilft mir. Weißt du, du solltest die Möglichkeiten nützen, wo du gerade bist und aus dem allem das Beste machen. Gott beseitigt nicht diesen Zustand des Widerspruchs und so weiter oder alles, was du auf dein Leben einstürzt, er beseitigt es nicht, sondern er sagt, mein Kind, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Kämpfe, kämpfe, gib ihm, zeig ihm, oute dich, nimm das nicht alles hin. Weißt du, benütze das, was ich dir gegeben habe. Hast nicht gelernt zu beten? Hast nicht gelernt, meinen Namen anzurufen? Sprich meinen Namen aus. Weißt du, du bist hier nur im fremden Land. Du bist hier nicht zu Hause. Vergiss das nicht. Du bist hier unterwegs. Du musst durch dieses Tal der Todesschatten durch. Und ich fürchte kein Unglück. Und ob ich wandere im finstern Tal, du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Du siehst, David redet von der Realität. Und das ist unsere Realität, in der wir drin stecken. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Weißt du, du hast den Heiland in dir. Das ist ganz arg wichtig. In den Evangelien lesen wir, was Jesus in dieser Welt war. In den Briefen der Apostel lesen wir, was Jesus in uns ist. Er ist Herr. Wie heißt es im 2. Korinther 5 und 1 und folgende Verse? Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht. Stell mal vor, was Perfektes mit, aus Geist und Wort Gottes und so weiter. Das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Du wirst überkleidet. Plötzlich bist du zu Hause. Wo bin ich denn hier? Du siehst das Haus bisher vielleicht nur von außen. Und dann bist du plötzlich drin im Haus und sagst, das habe ich gar nicht gewusst, dass es so großzügig ist, das Haus, so herrlich, so fantastisch angelegt. Und dann lese ich weiter, hier, so sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Weißt du, was das heißt? Bist in der Hölle, fern von dem Herrn. Du bist fern von dem Herrn. Dein Geist und deine Seele ist bei Gott und Gott und so weiter. Aber körperlich, äußerlich bist du fern von dem Herrn. Lass es zergehen. Die Leiden in dieser Welt sind nur Hinweisschilder. Dort geht's weiter. Hier, da ist eine Kerbe, da ist ein Zeichen, die Wegmarkierung. Es geht weiter. Wie wir in die andere Welt kommen. Das sind also Hinweisschilder für die andere Welt. Die zeigen den Menschen, hier bist du nicht zu Hause. Das ist nicht deine Heimat. Da darfst du dich nicht gemütlich machen. Und das passiert immer, wir leiden, weil wir uns immer wieder so gemütlich machen. Ach Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Das ist noch nicht alles. Weißt du, du hast vielleicht schöne Stunden, aber auch die schönste Stunde geht irgendwo mal vorbei. Die Leiden bereiten dich auf die ewige Heimat vor. Das sind Zubereitungsstunden, diese Leidensstunden. Also ich will die Realität sagen und einfach dich aufklären, weil wir müssen. Solange du vielleicht 25 bist, weißt du nichts davon, wovon ich spreche. Aber wenn du bei 55 bist, dann geht es schon auf Leiden zu. Oder dann bei 75, 85. Wie sagt die Bibel, da kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Und das sagt Gott selber, sein Wort sagt es so. Also der Mensch ist dazu bestimmt, dass er Gemeinschaft habe mit seinem Schöpfer. Wenn er das alles angenommen hat, was Gott alles vorgesehen hat, was er geplant hat für mein Leben, was er in mein Leben also eingebaut hat, und das sind Dinge, es vergeht alles, es ist alles vergänglich, alles ist nichtig. Es geht alles auf die Seligkeit zu, alles auf die Seligkeit zu, dass du in den ewigen Frieden eingehst. Du hast Frieden, aber du musst in den ewigen Frieden eingehen. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir leben, lernen zu leben. Die Wunden Jesu heilen unsere Wunde. Wenn wir auf Golgatha schauen, was er dort getan hat, Gott zerschlägt und Gott verbindet und er heilt uns. Das ist das Wort Gottes. Wir dürfen nicht nur die Rosinen rauspicken aus der Bibel, die uns gefallen. Weißt du, von der Güte Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes, es wird alles gut. Es stimmt, wir Christen haben ein Happy End, grundsätzlich. Aber er verbindet uns, zuerst zerschlägt er uns, zuerst macht er uns fertig. Zuerst erlaubt, dass diese Dinge alle passieren. Die bittere Medizin, die bitteren Kräuter, die sollen uns geistliche Gesundheit geben. Und ich habe eigentlich irgendwo gelesen, dass alle Medikamente nichts anderes sind wie Gift. Alles nur Gift, nur in der kleinen Dosierung und so weiter, ist alles Gift. Und Gift mit Gegengift. Und genau so ist es, wie Gott heilt. Wir wachsen, wenn wir innerlich wachsen. Über Leiden wachsen wir und reifen wir. Menschen, die viel gelitten haben, die können was erzählen, wie Gott sie durchgetragen hat, wie Gott sie geführt hat, wie Gott ihnen beigestanden ist, wie Gott treu ist und barmherzig ist und so gütig ist. Und du lernst eine bestimmte geistliche Größe. Wenn du gelitten hast, dann nimmst du nicht alles gleich auf die Goldwaage. Nimmst nicht gleich zu Herzen die Dinge. Du sagst, komm, das geht alles vorbei, so wie es gekommen ist, so geht es auch vorbei. Sobald wir uns Gott ergeben und mit Gott einverstanden sind, mit Gott übereinstimmen, haben wir Frieden. Ach Herr, das kommt ja von deinem Schreibtisch, das hast du genehmigt. Dein Siegel ist da und deine Unterschrift ist da. Das trägt deine Handschrift. Wir werden in dem Augenblick, wo du innerlich die Dinge akzeptierst, fängt an, auch äußerlich an dir etwas zu passieren. So wie bei Josef, beim Jakob. Und so weiter. So beginnt Gott plötzlich die Dinge wieder herzustellen. Erst wenn wir innerlich klar gekommen sind. Und das große Problem ist, die Menschen möchten äußerlich klarkommen, aber nicht innerlich. Ein Mediziner hat einmal gesagt, die meisten Krankheiten sind psychosomatisch. Die meisten Krankheiten sind psychosomatisch. Die Krankheiten der Seele, die sich auf den Körper auswirken. Psycho und somatisch der Körper. Verstehst du, psychosomatisch, weil die Seele keine Ruhe hat, die Seele gestresst ist, die Seele unglücklich ist, die Seele unzufrieden ist, die Seele traurig ist, sich selbst bemitleidet. Gott ist an unserem Wohlbefinden interessiert. Klagelieder 3, Vers 31, da heißt es, denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Der Herr betrübt einen. Weißt du, er zieht sich zurück eine Weile. Ein paar Minuten, eine Sekunde, ein bisschen dunkel und Schatten und schon. Ich habe mal eine Sonnenfinsternis erlebt bei uns in der Sowjetunion damals. Mitten am Tag, ich war auch noch ein Jugendlicher, aber plötzlich, alle Tiere, die wussten gar nicht, was ist mit uns los. Die wollten sich schon schlafen gehen. Die Kühe auf der Weide, die wollten nach Hause. Alles, so ein bisschen nervös geworden bist. Die dachten, haben wir verschlafen den Tag oder was ist mit uns los geworden? Sonnenfinsternis. Und oft in unserem Leben passiert Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis erschreckt uns. Ich bin gerade dabei, Karfreitag vorzubereiten. In Israel war bei der Kreuzigung Jesu 3 Stunden eine Sonnenfinsternis. Normalerweise dauert eine Sonnenfinsternis 8 Minuten und ist vorbei. Aber 3 Stunden, musst du vorstellen, was da los war. Da haben die Leute schon die Hosen voll gekriegt, die ihn gekreuzigt haben. Die dachten, jetzt haben wir die Strafe. Jetzt bekommen wir. Und haben auch der Vorhang im Tempel zerreißt. Also, und das war gerade in dem Augenblick, als der hohe Priester das Kronopfer bringen wollte. Dieses besondere Lamm. In dem Moment reißt der Vorhang auseinander. Und plötzlich sind die Leute, die im Heiligtum sind, im Allerheiligsten, wo der nur einmal im Jahr hingehen kann. Also der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl. Gott erlaubt Betrübnis in unserem Leben, liebe Leute. Dass wir mal traurig sind über eine Sache. Und dann fragen wir uns, warum? Wer soll das? Nach einem Erdbeben, hat mir jemand erzählt, brechen an wüsten Orten immer wieder Süßwasserquellen auf. Ich denke nur an die Hagar, die ist vertrieben worden vom Abraham mit ihrem Ismael. Sie liegt da unten und heult und schreit und so weiter. Und der Herr sagt, steh auf, plärr doch nicht. Steh auf unter dir ist Wasser. Du liegst auf der Wasserquelle und merkst es nicht mal, dass dein Bauch nass ist. Wir sollten also nicht so negativ sein, ja, Gott verstößt mich, Gott lehnt mich ab, Gott will mich nicht, Gott gebraucht mich nicht. Guck mal, Hagar ist ein typisches Beispiel. Gott betrübt uns. Er betrübt uns wohl, schickt uns weg in die Ferne. Abraham oder die Sarah veranlasst, dass die Hagar gehen muss. Und was passiert? Gott streitet für die Hagar. Gott arbeitet für sie. So nach manchen Erschütterungen, Krisen, Pannen, Pleiten, brechen neue Quellen auf. Plötzlich hast du die Geschäftsidee. Plötzlich siehst du eine Marktlücke. Plötzlich kommst du aus der Tiefe und bist so erquickt, bist so ermutigt. Und statt zu murren und zu klagen, fangen Ströme der Dankbarkeit und der Freude aus dir zu fließen, bist so überglücklich. Oh, der Herr hat mir durchgeholfen. Und ich habe seine Kraft und seine Güte erlebt. Psalm 119, Vers 67 und 71. Und dieses schöne Vers. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Und die meisten irren und die wissen gar nicht, was ihnen fehlt. Nun aber halte ich dein Wort. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Es ist gut so, Herr. Bevor du mich gedemütigt hast, bevor du mich krank gemacht hast, bevor du mich arm gemacht hast, bevor du mich in die Not hineingeraten ließest, habe ich gedacht, ich bin richtig. Alles korrekt, ich mache alles perfekt. Ich bin die Spitze. Und dann hast du mich gedemütigt und dann habe ich gemerkt, alles zerrinnt, alles vergeht mir, alles geht mir durch die Finger. Und dann lernte ich dein Wort, deine Gesetze, deine Gebote. Was mache ich falsch? Und dann fängst du an, dein Leben zu ordnen, so im Kleinen. Arbeit. Sobald ein Kind auf diese Welt kommt, muss es schreien und kreischen. Und es muss es. Und wenn es nicht tut, dann atmet es nicht durch. Seine Lungen müssen gestreckt werden. Er muss schreien. Und wenn er das nicht tut, dann pitsch, pitsch. Manche brauchen 5-mal. Ich weiß nicht, wie viele Schläge hast du gebraucht, bis du angefangen hast zu atmen. Manche sind ganz lieb und die sind gleich da. Aber die wenigsten, die meisten brauchen so einen Klaps. Und das ist auch geistlich so. Bevor du so richtig durchatmest, bevor du voll Geistes wirst, bevor du dich auf den Heiligen Geist verlässt, bevor du hier zu leben anfängst, hier und jetzt und heute, brauchst du ein paar Klapse. Und es sind Gedanken des Friedens, Geschwister, und das ist nicht Gedanken des Leides. Das ist, wie Gott uns wieder ins Leben bringt, ins Dasein bringt. Gott erlaubt, dass seine Kinder unter Schlägen des Leidens aufschreien. Viele beten ja gar nicht. Die singen die ganze Zeit nur herrliche Lieder. Die beten nicht. Die Not lehrt beten. Aber du kriegst so einen Klaps und dann beginnst du Gottes Atem zu atmen im Gebet. Guck mal, wie war es beim Saul von Tarsus, als er dort auf der Straße liegt und von Gott so einen Patscher bekommen hat. Er lag auf dem Boden und dann sitzt er in Damaskus im Hotelzimmer und dann sagt der Herr, siehe, er betet. Dieser fromme Jude, der Weltmeister im Beten war bis jetzt, der fängt es an, erst richtig zu beten an. Der hatte keine Ahnung gehabt, was Beten ist. Das ist nicht nur was runterleiern. Beten ist, mit dem Herzen zu sprechen. Siehe, er betet. Und Ananias wusste sofort, wenn er betet, beißt er nicht. Dann beißt er nicht. Dann ist er umgänglich. Dann kann ich hingehen. Er betet jetzt. Er redet nicht nur Sprüche, nicht nur Liturgie und nicht nur irgendwelche Formeln und leiert was runter. Weißt du, Gott erlaubt so einen Klaps. 3 Tage haben es gereicht ihm. Da war er blind. Hat gedacht, jetzt habe ich alles verloren. Da bekommt er neue Kraft. Da bekommt er das ewige Leben. Das ist jetzt bleibend bei ihm. Jetzt kapiert er. Weißt du, das Kreuz gleicht einer Walnuss. Die Schale ist hart. Du bist auch hart wie eine Walnuss. Ist bitter. Die Schale ist bitter. Ist ungenießbar. Aber der Kern, der schmeckt. Da ist Kraft drin. Und so ist Kraft im Leiden. Die Schale muss gebrochen werden. Wenn deine Schale gebrochen ist, da geht was auf. Der Samenkorn muss in der Erde fallen und sterben. Und kommt dann als eine Ehre raus. Und was kommt was Vernünftiges dabei raus. So bietet das Kreuz im ersten Augenblick keinen Reiz. Weißt du, dieses Äußere. Wenn du das Kreuz siehst und hörst, ja, ich muss sterben. Ich muss sterben. Wer stirbt gerne? Wer gibt sich gerne auf? Wer nimmt sich zurück? Wer geht in den Untergrund? Aber wenn du dein wahres Wesen hervorbringen möchtest, musst du den Weg des Todes gehen, des Loslassens. Und dann kriegst du Frieden plötzlich und sagst, das ist gar nicht so schlimm. Ich habe mir viel schlimmer vorgestellt, die ganze Geschichte. Als Jesus, als Mensch Jesus, das grausame Kreuz ertrug, er ertrug es zur Erlösung der Menschen. Und er wusste, ich werde eine große Beute haben. Wenn ich einmal erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Er wusste, das ist ja nicht umsonst. Ich mache etwas, was eine ewige Belohnung hat. Ich tue für einen bestimmten Zweck. Und deshalb dient er 3,5 Jahre, ging den Weg unten durch, den Weg der Verachtung, den Weg des Todes und hat all das Bittere auf sich genommen und es hat ihm bestimmt auch manches nicht geschmeckt, so wie es uns manches auch nicht in dem Leben schmeckt. Aber er hat es geschluckt. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Du musst vorstellen, was für ein Ekel einem reinen, vollkommenen, sündlosen Menschen. Es war, an einem schmutzigen Ort zu leben, an einem Ort wie Nazareth, lauter ungläubige Menschen. Und da verweilte 18 Jahre, 20 Jahre, da ist er dort zu Hause. Leute, die lasterhaft sind, die schlecht sind, gemein sind, die einen, wenn man nicht macht, was man sagt, bringen sie einen um. Er hat das Kreuz auf sich genommen, tagtäglich. Tagtäglich ist er aufgestanden und hat gesagt, Vati, was arbeiten wir heute? Wo gehen wir hin? Wo bauen wir wieder ein Haus? Aber weißt du, der zahlt keine Rechnung. Der bezahlt es nicht. Aber er hat trotzdem weitergemacht und Josef, der Zimmermann, hat weitergearbeitet und Jesus hat mitgearbeitet. Weißt du, die Heiligen werden aus Sünden rekrutiert. Aus Menschen, die aus dieser Welt kommen und die gehen durch diesen Prozess der Reinigung, die zuerst einmal sie erkennen, in uns wohnt nichts Gutes. Nichts Vollkommenes. Also erst spotten sie genauso wie die anderen Menschen auch, aber dann irgendwie schlagen sie in sich, wir verdienen, was wir bekommen, aber der ist unschuldig. Die Geschichte vom Schächer. Du kannst gar nicht vorstellen, was Jesus gelitten hat unter den Menschen in Judäa damals und so weiter. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 4, Gott sagt, ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Verstehst du das Geheimnis des Leidens? Es ist ein Werk Gottes an uns. Gott qualifiziert uns. Gott erlaubt Stresssituationen in uns. Bevor Volkswagen oder irgendeine Autofirma ein Auto auf den Markt bringt, dann testet es. Testet zuerst mal in der Eiswüste irgendwo in Sibirien, dann in der Wüste in Afrika und dann Extrembedingungen, Holperstraßen, die schlechtesten Straßen werden ausgesucht, wo das Auto dann getestet wird und es muss halten. Und erst dann wird es freigegeben. Und verkauft, nachdem es all die Tests bestanden hat. Und genauso uns Christen. Gott testet uns unter Extrembedingungen. Nur unter Extrembedingungen. Bitte halt dich fest. Du sagst ja, Bruder, mach du das. Ich glaube nicht an solche Predigten, aber das musst du durchmachen. Extremsituationen. Extrem Hunger, extrem Kälte, extrem Hitze, extrem dies und extrem das. Und dann, du lebst immer noch. Und wenn er merkt, da ist noch etwas schlecht an diesem Wagen, da wird es noch verbessert. Und solange du hier bist, gibt es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, Veredelungsmöglichkeiten. Da muss was verstärkt werden. Da muss etwas verändert werden. Gott legt uns eine Last auf. Das macht er. Das ist schlimm. Aber er hilft uns auch tragen, Leute. Halleluja. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch tragen. Als Gläubige müssen wir manchmal ganz schwierige, komplizierte Wege gehen, manchmal ganz allein. Der sieht so allein, als wenn es wir allein wären. Wir sind nicht allein. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In dem Moment, in dem Augenblick, wo du dich bekehrst, ist Gott bei dir. Auch im Leid. Alle Tage. Nicht nur am Sonntag. Und nicht nur, wenn es dir glatt und schön geht und wenn du gesegnet bist und auf der Wolke Nummer 7. Nein, nein, er ist alle Tage bei uns. Er testet uns. Ob wir bereit sind, wie stark wir sind. Der verlorene Sohn musste selbst den Weg zurückgehen, den er bis zum Schweinetrock gemacht hat. Er litt Hunger. Leiden bringt uns nach Hause, bringt uns zu Gott. Plötzlich besinnen wir uns, wie waren die Christen am Anfang? Wie schön war es damals, als die Urgemeinde existiert. Was haben sie gemacht? Die haben zusammen gebetet, die haben sich zusammengeschlossen und sie haben gebetet, bis die Wände gewackelt haben. Du siehst also, wohin uns Leid und Schwierigkeit und Probleme hinbringen. Uns wird nichts erspart. Daniel muss in die Löwengrube, Die drei Freunde mussten in den Feuerofen, aber die kamen raus, nicht verbrannt, sondern gestärkt. Aus der Krise, aus dem Leid, aus dem Problem kommst du als veredelt raus, als ein Diamant, als eine Perle. Kommst raus, Sadrach, Meshach, Abednego, euer Gott ist ein großer Gott. Du bist als ein Zeugnis vor alle Leute plötzlich. Plötzlich wird nur dein Gott geehrt und nicht mehr der Gott von Nebukadnezar. Oder Daniel, dein Gott ist groß. Der konnte dich bewahren von diesen Bestien. Weißt du, nach der Trübsal, nach der Schwierigkeit, nach der Krankheit, da stehst du da. Weißt du, da sagen andere, wie hast du das gemacht? Das musst du den Leuten nicht erklären. Gott war mit dir. Das reicht aus. Gott erhält uns in der Schwierigkeit, in der Verfolgung, in den Bedrängnissen, in den Trübsalen, in der Versuchung oder was es auch immer ist in deinem Leben. Jesus selbst hat das Kreuz getragen. Und er ist nicht vom Kreuz runtergestiegen. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, das war die letzte große satanische Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, steig vom Kreuz runter, dann glauben wir an dich. Weißt du, Jesus wollte nicht, dass jemand an ihn glaubt. Er hat an seinen Vater im Himmel geglaubt. Der kann mich vom Kreuz runterbringen. Und ich muss niemand was beweisen. Du musst im Leiden niemand was beweisen. Sei ein Realist, sei nüchtern. Du musst nicht sagen, ich beiße meine Zähne zusammen, ich bin stark, obwohl dir alles schmerzt. Und dann nimmst halt Morphium oder Opium oder was weiß ich, was du nimmst. Ist dir überlassen. Aber das ist Sünde. Ja, sterben ist auch Sünde. Weißt du, wir müssen stark sein in der Krise. Und Jesus sagt, mich dürstet. Und dann wurde ihm auch eine Stärkung zugereicht. Mir dürstet. Ich kann nicht mehr. Und dann reicht jemand so einen Schwamm mit Essig, das ihn aufrichtet. Wir dürfen schwach sein in der Krise. Jesus ist schwach geworden in der Krise. Jesus brach sogar unter dem Kreuz zusammen. Es ist keine Sünde, in der Schwierigkeit zusammenzubrechen. Manche Leute denken, Christen denken, wir müssen immer Helden spielen, den Starken. Nie Schwäche zeigen, nie negativ bekennen, nie. Ja, sei ehrlich. Die meisten belügen sich nur selber und müssen nachher das alles auslöffeln. So, wir haben, als ich junger Christ noch war, ich war noch kein Pastor, da bin ich in einer Pfingstversammlung, im Gottesdienst, Heilungsgottesdienst war damals, war ein bekannter Heilungsprediger auch da, und da wurden Leute geheilt, echt, die Leute wurden geheilt, und da sitzt einer mit Hörapparat und so weiter und zieht das aus, sein Hörapparat aus der Hand, macht Fenster raus und schmeißt raus, ich bin geheilt! Was ist passiert? Der ist nicht geheilt gewesen. Nachher mussten wir suchen, wo beim Nachbar gehen und fragen, dürfen wir in ihren Garten rein? Da muss was sein. Er sucht sein Hörapparat. Verstehst du? Das ist so eine Blamage. Gott, wenn Gott einen heilt, der ist geheilt. Und deshalb, ich glaube an göttliche Heilung, an göttliche Wiederherstellung, an göttliche Gnadengaben. Wenn Gott einen geheilt hat, dann fällt dir dein Hörapparat von selbst aus dem Ohr. Ja, da brauchst du nicht, dass du raussiehst. Oder wenn Gott dich geheilt hat, plötzlich sagt der Arzt, also wissen Sie, die Medikamente, für was nehmen Sie? Das ist alles Plastik. Das nützt alles. Dann kannst du es getrost absetzen. Aber wenn du nicht geheilt bist, etwas so in der Glaubensheilung, ich glaube nicht an Glaubensheilung, ich glaube nur an göttliche Heilung. Und ich halte immer da auseinander. Göttliche Heilung und Glaubensheilung. Wenn Gott einen heilt, dann brauchst du gar nicht großen Glauben. Du berührst den Herrn, du bist unter seiner Salbung, unter seiner Kraft und plötzlich bist du wiederhergestellt. Ah, ich brauche das alles gar nicht mehr. Ich brauche das alles nicht mehr. Und das ist Gnade, wenn wir da durchkommen. Aber das passiert, wenn du innen drin wiederhergestellt bist. Denn Gott arbeitet von innen nach außen. Das ist Gottes Arbeitsweise, von innen nach außen. Er lässt Dinge außen geschehen, damit... Denn das, was so unter der Eisdecke ist, das so oben ist nur die Spitze des Eisbergs. Sechsmal so viel ist unter dem Eis. Das Innere, die Probleme sind die inneren Probleme. Die inneren Probleme machen dich fertig. Und deshalb, wenn die inneren Probleme wiederhergestellt wird, dann wird die Eisspitze immer kleiner. Und am Schluss ist gar nichts da, nur noch ein Pickel. Aber genau so ist es. Weißt du, dass der Ärger verarbeitet wird? Der Stress verarbeitet wird. Warum so viele Menschen, was weiß ich, alles Mögliche bekommen, ist nur, weil sie sich ärgern. Über den und jenen, über die Gemeinde ärgern, über den Hund ärgern sich, über den Nachbarn ärgern sich, über die Arbeit ärgern sie sich, über die Autofahrer ärgern sie sich, über die Radfahrer ärgern sie sich. Hör mal die Leute, über was sie sich ärgern, über die Medien ärgern sie sich, über die Politiker ärgern sie sich. Hör auf, dich zu ärgern. Ärger ist der Leute verderben. Du musst dich anders abreagieren. Also nur schimpfen und und irgendwie fuchteln. Trag dein Kreuz. Und weißt du, das muss ich, das ist normal. Ich leide, wir leiden das, was wir verdient haben. Aber der ist unschuldig. Und Jesus sagt, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein, heute noch. Und deine Knochen werden gebrochen. Jesus selbst trug, und er weiß, was es ist. Darum tauft Jesus auch mit Geist und Feuer. Und Feuertaufe ist nichts anderes wie Leidenstaufe. Verstehst du? Tauf mich mit Geist und Feuer. Bet nicht, mit Geist sei zufrieden. Aber mit Feuer, du, das brennt dann in deinen Gebeinen. Weißt du, Feuertaufe, das sind harte Prüfungen. Da empfängst du was Neues, was du gar nicht gekannt hast bisher. Wer die Feuertaufe hat, weißt du, der empfindet die Schwierigkeit nicht mehr als Schwierigkeit. Für den sind Probleme keine Probleme mehr. Der sagt, naja, wir fressen sie wie Riesen, wie Josua und Kaleb. Der weiß, das ist nur Wüten des Feindes. Der droht nur, aber der kann bei mir nichts ausrichten. Wenn du die Feuertaufe einmal hast, wenn du brennst, dann kann das Negative gar nicht an dir ran. Das ganze Geschmeiß. Nichts kann dich dann von der Liebe Gottes trennen, aber es ist so wichtig, dass du hier innen drin brennst. Und dann bist du immun. Nichts kann dir mehr schaden. Und dann kannst du Gift trinken und wird nichts passieren. Weil der in dir ist stärker als der in der Welt, der dich vergiften möchte. Du hast mehr Gift in dir, als das Gift, das dich vergiften möchte. Verstehst du mich, was ich sage? Jesus ist stärker als der stärkste Tod. Wer schon einmal im Feuerofen war, der ist abgehärtet. Weißt du, der ist nicht so ein Weichling mehr, der gibt nicht mehr nach, der ist nicht mehr so empfindlich. Es geht um das Geheimnis des Leidens für mich heute Nachmittag. Weißt du, im Winter, da werden die Bäume kahl, das Laub fällt runter, der Baum ist entblößt, es ist das Leiden. Ich friere. Und er sieht so aus, als wenn er tot wäre. Vor ein paar Tagen wollte ich was einpflanzen bei mir im Balkon und ich wollte eine Pflanze, einen Flieder, wo ich auf dem Balkon habe, wollte ich rausschmeißen. Und dann denkt er, das ist tot. Und jetzt war ich die Tage draußen, der hat ganz dicke, fette Knospen angesetzt. Also, der lebt noch, aber sah vor ein paar Tagen noch, als wenn er gestorben wäre. Ich wollte rausschmeißen. Weißt du, und jetzt warte, bis Frühling kommt. Da wird neues Leben kommen plötzlich. Und alles, was du bisher gesehen hast, dieses ganze Dürre und Trockene, ist verschwunden. Der Frühling kommt. Und bald werden neue Blätter getrieben und blühen und der Frucht wird angesetzt. Sobald die richtige Zeit kommt. Und Geschwister, genau so ist es. Leiden ist Warten auf den richtigen Augenblick. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Kairos und Kronos sind die zwei Begriffe im Griechischen für die Zeit. Chronik, Chronologie, also eure Zeit ist immer, aber meine besondere Zeit ist noch nicht gekommen. Und wenn die richtige Zeit kommt und so weiter, da passiert alles von selbst. Da musst du gar nichts tun. Von selbst. Plötzlich ist der Baum grün. Von selbst kommt es. Da musst du nicht einmal groß sorgen, nicht groß beten. Es kommt von selbst. Wenn du richtig innen drin stehst, kommt alles von selbst. Ja, es begab sich. Es kommt von selbst. Es passiert von selbst. Und wir strengen uns viel zu viel an als Christen. Der christliche Glaube ist nicht so anstrengend, wie manche tun. Manche predigen da, du musst nachts um 12 Uhr aufstehen, dann um 2 Uhr aufstehen, um 3 Uhr aufstehen, um 4 Uhr aufstehen. Wann schläfst du denn eigentlich? Weißt du, wenn du schläfst, dann schlaf. Wenn du gehst, dann geh. Wenn du arbeitest, dann arbeite. Und wenn du nichts tust, dann tu nichts. Alles hat seine Zeit, steht in der Bibel. Die richtige Zeit, wenn die kommt. Es war noch nicht Zeit. Und es ist die Zeit gekommen. In 2. Korinther 4, Vers 7, die folgenden Verse, schreibt der Apostel Paulus so über sich selbst. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir haben es. Und die Frage ist, hast du das oder hast du es nicht? Diesen göttlichen Schatz, diesen göttlichen Reichtum, wenn du innen drin hast. Und da heißt es, damit wir die überschwängliche Kraft, die von Gott ist und nicht von uns, wir haben diese überschwängliche Kraft in uns. Die muss in uns sein. Und plötzlich treibt es von selbst, wenn die Zeit kommt. Ein Gewitter. Und meistens ist es so, da kommt zuerst mal in der Natur so ein Gewitter. Bevor der Frühling so richtig kommt, das ist meine persönliche Erfahrung, da bebt mal die Erde, blitzt und donnert und dann plötzlich wacht die Natur von selbst auf. nach dem ersten Gewitter, deshalb warte auf das erste Gewitter in deinem Leben. Warte auf das erste Gewitter, wenn du so richtig erschüttert wirst. Und diese Erschütterungen dienen, dass es Frühling in uns wird. Dass wir wieder aufwachen, dass, und so weiter. Wie lese ich da weiter im 2. Korinther? Wir sind von allen Seiten bedrängt. Also, das ist Leiden. Bedrängt von allen Seiten. Aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange. Aber wir versagen nicht. Wir leiden Verfolgung. Aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt. Aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu Christi an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da dem Tod ausgeliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem Leben. Je mehr du an unserem sterblichen Leib und Fleisch, je mehr du stirbst, je mehr du sagst, ich kann nicht mehr, desto mehr wirkt Gott in dir. Das ist ein Geheimnis. Wer das kapiert, hat er kapiert. Da kann jetzt anfangen zu leben. Weißt du, Gott wirkt, wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Deshalb sagt Paulus, ich möchte am liebsten schwach sein, ganz schwach. Lieber Gott, hilf mir, dass ich noch schwächer bin, wie ich bin. 2. Korinther 6, Vers 4. Sondern in allem erweisen wir uns als die Diener Gottes. Und guck mal, wo? Nicht auf der Halleluja-Höhe, auf dem Olymp oder irgendwo auf dem Ölberg. Nein. In allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen. Ja, Paulus, hast du nichts Vernünftiges im Leben. Im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Was heißt denn das, zur Rechten und zur Linken? Mit Gott oder ohne Gott? Verstehst du beides als richtig? Die Rechte des Herrn behält den Sieg, aber die Linke muss ich für den Sieg sorgen. So, zur Ehre Gottes. Wo bin ich hier geblieben? Also, zur Ehre Gottes. In bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als sie sterben und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Du siehst also, wir müssen lernen, genau wo wir sind, das Gegenteil tun. Und zwar im positiven Sinn. Du bist traurig, fang an zu lachen. Und wenn du nicht lachen kannst, dann kitzle dich selbst. Und lass dich von jemand anders kitzeln. Und lass dich animieren. Ja, wir sollten alles tun, als die Fröhlichen. Lass dich den Heiligen Geist dich dazu bewegen. Von mir aus kann ich nicht, aber der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit. Nur, dass wir stark werden, dass wir fröhlich werden, als die Traurigen, die alles halt fröhlich, als die Armen, die doch viele reich machen. Also, wenn du gesegnet werden willst, fang an, dein Vermögen zu verteilen. Den Armen. Nicht da, wo du dein Geld zurückkriegen kannst, sondern wo du nicht mehr zurückkriegst. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit finden. So steht es in der Bibel. Als die, die nichts haben und doch alles haben. Halleluja. Was sind das für Menschen? Das ist, solche Menschen nehmen täglich ihr Kreuz auf sich. Paulus hat es gelernt, aber zuerst mal musste er von Gott hören, lass dir an meiner Gnade genügen. Sei zufrieden, motz nicht so viel, rebellier nicht so viel. Weißt du, wir neigen immer, wenn es was Negatives uns passiert, wenn der Laus über die Leber läuft, fangen wir an aufzuregen. Was ist mit mir passiert? Was stimmt mit mir nicht? Dann gehen wir gleich in die Seelsorge, zum Psychiater, fangen mal ein Buch zu lesen, was ist mit mir los? Fangen wir an zu diskutieren, zu googeln, was weiß ich, was wir noch alles machen. Was stimmt mit mir nicht? Mit dir stimmt alles. Mit dir ist alles in Ordnung. Glaub mir das. Mit dir ist alles in Ordnung. Du musst nur zu dir selber finden. Zu dir selber. Hier, wenn ich den Paulus so höre, es sieht so aus, als wir unter dem Kreuz zermalmt und tot wären, als wenn alles vorbei wäre, als wir verloren wären, als wir, ja, wir werden verfolgt und wir werden doch nicht getötet. Gott wirkt, wenn bei uns alles hoffnungslos ist. Wenn wir keine Kraft haben. Denk, als die Sarah nicht mehr gebären kann, kriegt sie ein Baby. Als wenn alles futsch wäre, davon geschwommen wäre, wir werden es nie mehr erreichen. Gott bringt uns dorthin, wo wir sein sollen. Denk an Jonah. Der kommt genau an den Platz, wo Gott ihn wieder weiterführen kann und darf. Wenn wir keine Kraft mehr haben, weißt du, wenn ein edler Baum, und jetzt ist es so wichtig, weißt du, du und ich, Jesus, Wenn ein edler Baum gepfropft wird, spüren beide das Messer. Der edle Baum und genauso der, der gepfropft wird. Beide werden geschnitten. Beide erleben die Beschneidung. Der edle Baum, da wird was abgeschnitten und das, was eingepfropft wird, wird auch irgendwo abgeschnitten und eingepfropft. Und beide spüren das Messer. Glaub doch nicht, dass Jesus nicht spürt, was du erlebst, wie es dir geht und dass er nicht Mitleid und Erbarmen mit dir hat, dass du jetzt in ihm eingepfropft bist. Das ist ein harter Kampf, die Rebe und der Weinstock. Wir müssen beide leiden, der Unedle und der Edle. Also das, was eingepfropft wird und das, was aufgepfropft wird. Beide leiden. Wer leben will, muss den Weg des Todes gehen. Beide. Jesus ging diesen Weg für uns und jetzt müssen wir lernen, mit ihm den Weg zu gehen. Der verleugnet sich selbst. Das bin ich nicht, ich. Weißt du, das ist sich selbst verleugnen. Das weiß ich nicht. Das geht mich nichts an. Das ist sich selbst verleugnen. Weißt du, dass du manchmal dastehst und sagst, ja, das geht mich gar nichts an. Die Probleme dieser Welt. Ich bin doch nicht der liebe Gott. Ich bin nicht Maria. Ich bin nicht Mutter Teresa. Das geht mich gar nichts an. Weißt du, sich selbst verleugnen. Wenn du alles so ernst und dramatisch nimmst. Ich habe Leute, die rufen mich an und sagen, Pastor, ich muss Buße tun. Habe ich gesagt, für was? Ja, dass das und das in der Welt passiert ist, ich hätte mehr beten sollen. Weißt du, du kennst die Hintergründe nicht, du kennst die Geschichte nicht. Du musst nicht so bigottisch sein. Sei normal. Bet lieber für deine Probleme. Jesus sagt, beweint nicht mich, sondern beweint euch und eure Kinder. Da liegen die Probleme. Wahre Christen sind nicht überrascht, wenn sie in dieser Welt verleugnet werden, verfolgt, verachtet, bedrückt werden. Sie wissen, diese Welt ist nicht beim Heim. Wir sind hier auf dem Schlachtfeld. In Lukas 6, Vers 26 sagt der Herr, weh euch, wenn die Menschen dieser Welt euch wohlreden, euch loben. Denn das beweist, dass ihr den verkehrten Weg der Gewohnheit folgt, der Tradition. Der Teufel, die Weltmensch, der lobt die Weltmenschen. Der Teufel wird nie Gotteskinder loben. Der Teufel lobt Menschen, die nicht richtig wandeln und nicht richtig leben. Die lobt es. Schau doch die an. Guck mal, wie die erfolgreich sind. Der Gottlose, der lebt alle Tage, herrliche Tage, bis der Asaf da verzweifelt und so weiter. Der Teufel lobt nicht Kinder Gottes. Weißt du, der haut sie in die Pfanne. Der zieht sie in Misskredit. Der verachtet. Also, wenn du nicht gelobt wirst, dann ist es für dich ein gutes Omen. Ich stehe richtig. Das ist nicht natürlich für die Kinder Gottes, wenn die von den Weltmenschen, von den Medien gelobt werden. Der Papst wird ganz groß gejubelt. Weißt du, was das für ein edler Mann ist? Da wird sich noch seine Maske mal zeigen und wird sich offenbaren, was er wirklich ist. Der ist ein Jude, der ist Jesuit, der ist Katholik und der ist Papst. Alles. Es gibt keine bessere Mischung für den Antichristen. Eine perfekte Mischung. Denn dann als Jude darf er sich in den Tempel setzen. Ja. Und dann natürlich der Vorsteher der großen Kirche. Aber die Finsternis lobt niemals das Licht. Die Finsternis wird nie das Licht loben. Das Böse wird niemals das Gute loben. Also, wenn die dich nicht loben, wenn die dich schief angucken, danke Gott dafür. Und wenn es trotzdem passiert, dann denk, mit mir stimmt was nicht. Die Finsternis wird niemals das Licht loben. Die Finsternis hasst das Licht. Hoffentlich kommt nicht das Licht. Das Böse wird niemals das Gute, das Leben loben. Wer also weltlichen Menschen vertraut, oder das, ja, guck mal, die sagen auch von mir Gutes. Weißt du, die sehen nur die eine Seite des Lebens, die sehen nicht die andere Seite, die sehen nicht deine inneren Qualitäten. Deine inneren Qualitäten sind ganz was anderes. Heute erheben sie dich und morgen kreuzigen sie dich. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Gott sucht etwas Beständiges, etwas Kontinuierliches, etwas Bleibendes. Und etwas, das nicht auf Sand gebaut ist. Gott will nichts Unbeständiges. Und damit es etwas Beständiges, deshalb diese Feuertaufe, es muss durchs Feuer gehen. Jedes Werk muss durchs Feuer gehen. Und das, was nicht verbrennt, das bekommt Belohnung. Das ist aus einem anderen Material als nur Stroh und Holz und sonst was. Gott will etwas Dauerhaftes, auch von deinem Leben. Und deshalb schickt uns in diese Leidensschule. Denn er will uns für die Ewigkeit haben. Er will uns nicht für ein paar Augenblicke haben. Er will uns für ewig haben. Und deshalb diese harte Prüfung, dieser Test. Gott hat uns auf die Ewigkeit angelegt und nicht nur für ein paar Augenblicke. Und Gottes Eigenschaft, eine der Eigenschaften Gottes ist, er ist immer derselbe. Und deshalb auch, Gott will, dass du in allen Situationen beweist dich als derselbe. Du sollst die gleiche Qualität haben, nicht durch Jesus, sondern du sollst überall derselbe sein. Wenn man dich lobt, derselbe bleiben. Wenn man dich beleidigt, derselbe bleiben. Wenn man dir nichts sagt, auch derselbe bleiben. Immer derselbe. Sich nicht verändern. Gott sucht Menschen also mit Stehvermögen, mit echter Qualität. Wenn du stehst, stark bist und so weiter und stabil bist, dann wird Gott dich beschützen und dann wird er dir noch mehr Last auflegen. Und ich sage dir, was jetzt noch kommt, jetzt wirst du noch mehr Belastung bekommen und du mehr Druck erfahren. Aber sag's lieber Gott, ich möchte lieber so frei sein. Ich bin neulich irgendwo gewesen, haben die Leute über einen Efeu geschimpft. Und dieser Efeu klettert an die Bäume und so weiter ganz hoch bis zur Spitze. Der Baum ist grün, aber äußerlich und so weiter. Und der lebt auf Kosten oder hält sich hoch da an diesem Baum. Und dann, wie kriegen wir diesen Efeu runter und so weiter. Und sie klettern hoch. Und so ist auch hier. Weißt du, du darfst dich an irgendetwas hochklettern, an den Herrn, wie ein Efeu. Rangst du an dem Herrn. Du bekommst an ihm Halt und Sicherheit. Und du musst nicht alles als Unglück ansehen und als eine Katastrophe, was mir widerfährt. Bleib trotzdem stark und gib nicht nach. Wir sind nicht, und so heißt es in der Bibel, wir sind nicht von denen, die da weichen. Christen weichen nicht, weichen auch nicht aus. Die schauen, die lassen sich konfrontieren. Du weiter deine Pflicht, du weiter deine Aufgabe, du weiter dein Möglichstes, was du kannst und nicht kannst, das lass es bleiben. Leiden ist ein Zeichen dafür, dass du noch gebraucht wirst, dass man dich braucht, dass du nötig bist. Lass dich also nicht entmutigen. Jesus wird bald kommen und du wirst mit ihm gehen und er wird dich belohnen. Deshalb halte durch. Leiden ist es also auch ein Zeichen, ich halte durch. Und er wird mich loben und sagen, ei, du treuer Knecht, du warst über so wenigem, oder Markt auch natürlich, über so wenigem getreu, jetzt kriegst du noch mehr. Es wird weiter befördert. Dort wirst du dann erfahren, die Absichten und die Pläne Gottes. Wenn du einmal bei Gott oben bist, wirst du erfahren, warum du gerade in diese Situation hineingebracht worden bist. Und warum du hier an diesem Platz deinen Platz ausgefüllt hast. Und warum du da, ja, du konntest nicht viel tun. Du konntest da nicht groß missionieren. Du konntest nicht groß Weltevangelisation veranstalten. Wir haben in der Bibel den Jakobus. Ja doch, Jakobus, glaube ich, der eine. Doch. Jesus hat ihn 3 Jahre präpariert, geschult und alles mögliche investiert, gehörte mit dazu zu den, die 120 dabei waren, erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Aber kurze Zeit wurde er vom Herodes getötet, als Apostel. Der kam gar nicht groß aufs Missionsfeld. Und man fragt sich, warum das alles? Warum das alles? Du weißt gar nicht, warum das alles, seine Geschichte steht in der Bibel. Da hat gar nichts Großes gewirkt. Wir denken manchmal, wir müssen was ganz Großes für den lieben Gott tun. Viel für den lieben Gott tun. Dann werden wir gesegnet. Du musst nur dann, wenn er dich ruft, da sein. Die einen kamen in der Geschichte im Gleichnis Jesus, sehr antisozial, darf man eigentlich gar nicht der Gewerkschaft sagen. Der einen kam morgens im Dienst, der andere kam mittags im Dienst, der andere kam nachmittags im Dienst. Einige kamen kurz vor Feierabend in den Dienst. Und was kriegen sie alle? Den gleichen Lohn. Geschwister, und das ist das Leben. Die einen kommen, die bekehren sich in der frühesten Jugend, dienen von klein auf den Herrn bis im greisen Alter. Und der kriegt auch nicht mehr. Der kriegt auch nicht mehr als Gnade und Erlösung. Der kriegt auch nicht mehr. Der von klein auf Gott treu war. Aber Herr, das ist doch nicht das ist nicht gerecht. Gott weiß, was gerecht ist. Weißt du, Gott weiß, du kriegst natürlich eine Position, denn wir dienen Gott nicht umsonst, nicht vergeblich. Aber Erlösung ist immer die gleiche. Erlösung ist immer gleich. Du hast weniger Sünde gehabt. Ich habe mal eine Freizeit gehabt mit jungen Leuten, Pastorenkinder. Und dann, damals war die Jesus-People-Bewegung noch, wo Hippies und Gammler und Süchtige und was weiß ich alles für Gesindel zum Glauben kam an Jesus Christus. Dann kommt ein Pastorenjunge und sagt, Pastor, Muss ich auch Sünder werden? Muss ich sündigen und tief in Sünde fallen, damit ich auch ein Zeugnis habe? Ich habe gesagt, nee, das musst du nicht. Weißt du, es ist eine größere Gnade, wenn du nicht sündigst, wenn Gott dich erhält und du nicht in den ganzen Sumpf und Dreck fährst und deine Gesundheit kaputt machst und deine Jugend kaputt machst und dein Geld kaputt machst und deinen Beruf kaputt machst und deine Zukunft kaputt machst. Du hast alles, weißt du, du wächst in einem bewahrten Haus auf. Das ist doch Gnade, oder nicht? Dann sagt er, doch, danke. Heute ist er Rechtsanwalt irgendwo in Süddeutschland. Und dien Gott. Du musst nicht zuerst Sünder werden, denn wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der hat auch mehr Dreck am Stecken. Der muss auch mehr auslöffeln. Paulus, ich bin der größte Sünder. Also, du siehst, sein Pfahl im Fleisch, was da mit ihm los war, deshalb muss er so hart arbeiten und kämpfen. Lieber Gott, verschon mich, nimm diesen Pfahl aus meinem Leibe weg. Weißt du, es ist Gnade, wenn du nicht in Sünde fällst, wenn du nicht Räuber wirst, wenn du nicht im Gefängnis die meiste Zeit deines Lebens sitzt. Und du wirst sehen, das Leiden, dass es dich nicht gar nicht zerstört, egal, auch wenn du leidest, bei mir passiert nichts. Bei mir passiert nichts. Ich bin auf den Golanhöhen und so weiter, dann komme ich hin, da steht ein UNO-Soldat. Dann frage ich, ja, wie geht's? Der war Österreicher, hat Deutsch gesprochen. Ich habe gesagt, wie geht's und so weiter. Sagte, ich bin schon 6 Monate hier, da ist kein Schuss gefallen. Aber der steht dort, der macht seinen Posten, fahr ein paar Kilometer weiter und da brennt ein Omnibus. Die Straße gesperrt, eine Straßenschlacht findet statt. Versteht, bei dem ist kein Schuss gefallen. Der steht nur als ein braver Soldat und schiebt Wache. Es muss nicht immer Krieg sein. Es muss nicht immer Not sein. Weißt du, es ist auch Gnade und viele halten die Ruhe, die Stille gar nicht aus. Die sind so nervös, da muss was passieren. Da muss ein Schuss fallen. Aber das ist Aufregung. Weißt du, beim Leiden, da reifst du. Durch Behinderungen entwickelst du neue Qualitäten. Ich denke manchmal, so diese ganzen Paralympic-Spiele, was Leute, die es behindert sind, die schätze ich mehr als die Perfekten, die alle Beine haben und was weiß ich alles. Und diese Paralympic-Teilnehmer, die bringen Höchstleistung und sind behindert. Die müssen sich viel mehr anstrengen, aber die schätzen dann auch nachher die Belohnung. Wir haben es geschafft. Dein Leben braucht Qualität und nicht Quantität. Und Leiden erzeugt Qualität. Leiden erzeugt Erfahrung und Reife. Und entwickelt Stärken, echte Stärken. Auch Jesus hat alles aufgegeben und wurde von allen aufgegeben. Nicht nur, dass er alles aufgegeben hat, er wurde sogar von seinen Jüngern, von allen Leuten aufgegeben, um die Menschheit zu erlösen. Und was hat er für eine Beute? Er hat kein Buch geschrieben, kein Lied gedichtet, keine Kirche gebaut, kein Heim gebaut, kein nix. Aber wie viele Bücher wurden über ihn geschrieben? Wie viele Lieder werden über ihn gesungen? Gedichte, Filmen, Predigten? Sei nicht überrascht, wenn die Welt uns verlässt. Sei nicht überrascht. Jesus wurde auch verlassen und lernte Gehorsam an dem, was er litt. Verlassen werden ist ein Kennzeichen des Glaubens und des Geistes. Verlassen werden. Weißt du, wir verlassen sehr vieles. Wir verlassen die Welt, die Umstände, das auch Leiden für uns. Du gibst das auf und das auf, aber du wirst auch verlassen. Die Leute mögen plötzlich dich nicht mehr, aus irgendwelchen Gründen. Du kannst es gar nicht erklären. Aber es sind Gründe, weil du Jesus liebst, um Jesu willen. Und das passiert den Kindern Gottes, nicht den Weltmenschen. Die Weltmenschen, die sind Kumpels und Freunde, aber wahre Christen, die müssen durch diese Dinge gehen. Ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Weißt du, jetzt bist du nur noch für Gott da. Von allen verlassen. Nur noch der Heiland hat dich lieb. Jesus wurde auch gehasst. Und Jesus sagt, wenn die mich hassen, was wollt ihr denn, wenn sie den Meister hassen und ablehnen? Der Jünger ist nicht größer als sein Meister. Und soll es nicht besser gehen wie ihm? Also, deshalb wundere dich über vieles in deinem Leben nicht. Je mehr du Stress in deinem Leben hast, das ist alles mit inklusiv in diesem Paket, desto besser für dich. Täusch dich nicht. Weißt du, überall Glück zu haben, das ist nicht der Wille Gottes, dass du überall Glück hast. Weißt du, du hast mehr von deinem Leben, wenn du Unglück hast, wenn du Misserfolg hast. Du hast mehr vom Leben. Weißt du, da hast du was zu tun und zu arbeiten, etwas aufzuarbeiten. Wenn Glück da ist, da sitzt du da und wirst ein Weichling. Verstehst du, lässt alles gehen? Gott hat was Besonderes mit deinem Leben vor. Und meistens, es kommt immer als Gegenteil zu uns. So, was wir gar nicht bestellt haben, gar nicht gerufen haben. Pass auf. Plötzlich kommt jemand zu dir und plötzlich hilft dir jemand, den du gar nicht gefragt hast. Und der Herr arbeitet an dir durch ungewöhnliche Leute. Du hast gar nicht bestellt. Meistens Gegenteil. Jemand, der dir auf die Hühneraugen tritt. Jemand, der dich verletzt. Aber diese Leute arbeiten. Weißt du, du wirst geschliffen und poliert, auf Hochglanz gebracht. Dein Leben soll wirklich ein Stück der Herrlichkeit Gottes werden. Und deshalb ist es, bleib bei dem Herrn. Bleib in der Schule Gottes. Schafe können sowohl von der Herde und Hirten sich entfernen, aber sie können auch beim Hirten bleiben. Und beides ist bei Schafen möglich. Gut, der Schäferhund holt sich auch mal zurück wieder. Aber weißt du, die Schafe, die denken, ich gehe in den Dschungel, ich gehe jetzt, da gibt es so gute Weide, so dicke Blätter und so saftige Blätter, ich gehe dorthin. Aber dieser Schaf, das die den Hirten und die gute Weide verlässt, wird ausgeliefert den Raubtieren. Pass auf, wenn du weiter reingehst, da wirst du Opfer der Raubtiere. Lieber schwach und lieber hilflos und lieber mageres Gras fressen, aber bei dem Hirten sein, im Reich Gottes sein, bei Jesus sein. Lieber krank und schwach und elend, aber in der Gegenwart Gottes. Herr, ich lasse dich nicht, ich bleibe bei dir. Was nützt es, du bist gesund und du bist in der Hölle? Was nützt dir deine Gesundheit? Weißt du, gläubig und ungläubig, wir haben alle den gleichen Anfang in dieser Welt, aber wir haben nicht unbedingt das gleiche Ende. Der Gläubige endet anders und woanders als der Ungläubige. Wir verändern uns auch. Eine Schlange, die heute sich ständig permanent, aber sie bleibt Schlange in ihrer Art und Weise. Und eine Seitenraupe häutet sich auch, wirft die hässliche Hülle ab und so weiter, legt es alles ab, aber es wird ein Schmetterling und lebt in einer anderen Dimension weiter. Beide haben die gleichen Anfang, gleiche Geschichte, gleichen Werdegang, aber jemand wird dann ganz anders gestaltet und geformt, bekommt Flügel, kämpft, muss sich ringen, ist ein harter Kampf, die Enge. So auch der Mensch. Menschen, die einfach für Gott da sind, auf Gott schauen, mit Gott wandeln, das ist manchmal ein Stress. Mutter Teresa wurde einmal gefragt, ja, können Sie aushalten als alleinstehende Frau und so weiter, und haben Sie nie Lust gehabt zu heiraten mal? Ein Reporter fragt sie, dann sagt ihr, wer sagt es, dass ich nicht verheiratet bin? Und da zeigt ihr einen Ring und dann sagt, ich bin verheiratet, aber mit Jesus. Aber mein Partner ist manchmal ganz schön schwierig. Mein Partner ist ganz schön schwierig manchmal. Weißt du, wir müssen manchmal mit einem schwierigen Partner, Jesus Christus, auskommen. Das ist nicht immer so, wie wir denken. Und wir müssen einfach offen sein für ihn und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Einfach ihn kämpfen lassen, ihn arbeiten lassen, selber zurückgehen. Einen Schritt zurückgehen, ist es manchmal wichtig. Und dann den Heiligen Geist arbeiten, denn er vertritt unsere Schwachheiten. Wenn du deine Schwachheit anerkennst, beginnt der Heilige Geist, deine Schwachheit zu vertreten. Vorher macht er nichts. Weißt du, wir sind hier, dass mit der Heilige Geist was an uns tut, aber du musst schwach sein. Schwäche zeigen, Schwäche zugeben, nicht vor andere Leute. Weißt du, die Juden sagen eines, wir beugen unsere Knie vor keinen Menschen, aber vor Gott. Du musst dich nicht vor Menschen demütigen und vor Menschen Knicks tun und in die Knie gehen. Nein, vor Menschen musst du Mensch sein. Da musst du Mensch sein. Aber vor Gott bist du Staub, bist du nichts. Und das sollten wir uns demütigen vor Gott. Mit in deinem geistlichen Kriegsleben, im Leid und so weiter, gib Gott dir seinen Frieden. Engel kommen wie zu Jesus, stärken dich. Weißt du, Die Märtyrer, die sind singend in den Tod gegangen. Wenn ich das so die Christen heute erzählen würde, die würden sagen, Bruder Matthäus, du spinnst. Das kann man nicht mehr denken heute. Ist nicht mehr möglich. Aber sie spürten weder Schmerz noch Schande. Sie fluchten nicht und so weiter. Im Gegenteil, als Stephanus gesteinigt wurde, betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Behalte ihnen ihre Sünde nicht. Und er sah den Himmel offen. Nichts erschreckt mehr den, bei dem die Welt auf dem Kopf steht. Der einfach in einer anderen Dimension lebt. Und der Gerechte kann nicht vernichtet werden. Vater, vergib ihnen. Und das war die Harpune, die Saul von Tarsus angeschossen hat. Stephanus, seine Steinigung. Paulus sagt in 1. Korinther 15, 31, ich sterbe täglich. Das ist es. Ich sterbe täglich. Jesus braucht lebende Zeugen. Jetzt ist die Frage, was, als ich das gelesen habe heute Nachmittag, als ich das gelesen habe, ich sterbe täglich, was ist leichter, zu sterben oder zu leben? Also ich habe festgestellt, zu leben ist schwerer. Deshalb sagte ich, sterbe täglich, weil es zu leben im Alltag, Glauben auszuleben, ist viel, viel schwieriger. Alles zu ertragen, ist viel komplizierter. Aber das Leben eines Gläubigen ist ein tägliches Sterben, um seinetwillen und so weiter alles hinzugeben. Und damit wir an der Freude, an der Herrlichkeit Gottes teilhaben eines Tages. Wer das Geheimnis des Leidens begriffen hat, der weiß, nichts ist vergeblich. Ich sterbe täglich. Aber dann sagt er, ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein und ich habe Lust auch hier zu bleiben. Beides liegt in mir. Und ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Deshalb ist es vollkommen egal, was du bist und wo du bist und wie dein Leben aussieht. Wir sind immer Gottes. Gottes Eigentum. Leiden verschafft dir geistlichen Durchbruch, bringt dich schneller ins Ziel, beschleunigt deine Reifung. Deshalb hab keine Angst vor Leiden. Fürchte dich nicht. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Sei getrost, ich bin bei dir. Hab guten Mutes, sei guten Mutes. Einfach, du solltest mutig sein. Du solltest die Zähne dem Teufel zeigen und sagen, nein, ich kapituliere nicht. Ich gebe nicht auf. Ich gehe nicht zurück. Ich fresse nicht, was ich ausgespuckt habe. Ich halte durch. Egal was es ist, Gott hat mich hier hingestellt, das ist mein Platz und ich diene ihm. Ob er mich jetzt segnet oder nicht segnet, ob ich was fühle oder nicht fühle, ich bleib sein Eigentum. Halleluja. Und das ist Christenleben. Also 2. Korinther, lies mal 2. Korinther. Ich bleibe, ich bewähre mich, ich behaupte mich. Christen behaupten sich. Wir müssen ja still sein. Nein, du musst dich hier in dieser Welt als Christ dich behaupten. Ich gehöre Jesus und ich werde nicht mitgehen mit dir und ich werde nicht mitmachen. Weißt du, du musst dich von manchen Dingen ganz entschieden trennen. Ich mach nicht mit. Ich mache nur das, was mein Herz mir sagt, was der Geist mir sagt, was die Liebe mir sagt, was das Wort Gottes mir sagt. Wir sind Gott verantwortlich und Gott wird dich nicht fragen, hast du das getan, was ich getan habe? Nein, der hat mir gesagt, ich soll das und das tun. Find heraus, was du in deinem Leben tun solltest. Was ist der Wille Gottes für dein persönliches Leben? Für dein persönliches Leben. Wie komme ich da am besten in den Himmel? Und was sagt Jesus? Ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Sei klug und sei ohne falsch. Also jetzt musst du lernen, hier durchzukommen. Christen lernen, durchzukommen, sich durchzumogeln durch dieses Leben. Nimm mit, was du mitnehmen kannst. Lass liegen, was du liegen bleiben kannst. Lass es liegen. Mach das aus deinem Leben, was du gerade machst. Und sei getrost und sei guten Mutes. Nimm das alles aus der Hand Gottes. Danke ihm für jede Situation. Preise Gott. Und du wirst merken, in dem Augenblick, wo du dankst, es wird leichter und leichter und leichter. Amen. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so gut zu uns bist, dass du deine nicht verlässt, keine einzige Sekunde, keinen einzigen Augenblick. Du sagst, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vater, ich lobe deinen Namen und ich preise deine Gnade für unser Leben. Guter Vater, himmlischer Vater, du sorgst für uns und du sagst, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles, was ihr braucht, zufallen. Herr, ich danke dir für diese göttlichen Zufälle, für die göttlichen Segnungen. Herr, du bist ein guter Gott. preis dem Herrn. Und du hast das gute Werk in uns angefangen und du wirst das gute Werk auch in uns vollenden. Und wenn es wir innen drin deine Güte und deine Herrlichkeit und deine Liebe und deine Macht erfahren, wird es auch nach außen gut und besser und am besten. Halleluja. Amen.